Kontrolle ist besser, Vertrauen, Kontrolle ist besser, Vertrauen. Ah, manchmal passieren ja Dinge, da denkt man, warum passieren die? Warum ist just heute Morgen diese Kerze mit einem ganz dünnen Docht kaum sichtbar im Brennen? Ne? Also vertraue ich nicht darauf, dass sie brennt, sondern kontrolliere lieber nochmal. Ne? Und so eine Kerze, die nicht so richtig brennt, könnte ja auch ein Bild sein, oder? Wie ist das mit unserem Vertrauen? Was habt ihr aufgeschrieben auf den Zettel? Da fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen. Ist das nicht manchmal genau so? Dass wir an manchen Stellen unseres Lebens sehr stark sind im Vertrauen, tolle Glaubens- und Vertrauensvorbilder, und dann gibt es Bereiche, wo das gar nicht so gelingt, oder es passiert etwas und es gelingt gar nicht mehr so mit dem Vertrauen. Also ich habe da so meine eigene Geschichte, wenn es ums Vertrauen geht. Ich weiß noch sehr genau, das wird Laura jetzt irritieren, dass ich das erzähle. Nein, du warst ja noch gar nicht da. Ne? Als ich begann zu studieren am theologischen Seminar damals, und alles hatte ich toll geplant, wie wir durch das Studium 5 Jahre kommen, wie Sabine arbeiten geht und genug verdient für uns. Toll, ne? Ein Mann, der seine Frau dann schickt zum Arbeiten. Und dann hatte ich gerade angefangen zu studieren und dann kommt Sabine und sagt, ich bin noch mal schwanger. Eigentlich hatten die Ärzte gesagt, das gibt's nicht mehr. Bei euch gibt's keine Kinder mehr. Ihr werdet euch mit einem begnügen müssen. Aber just da, wo ich so schön geplant hatte alles, wird meine Frau wieder schwanger. Zum Glück, denn sonst gäbe es die Laura nicht. Und ich habe gekämpft. Ich habe gekämpft. Ein paar Tage habe ich gekämpft damit, warum lässt Gott das zu? Ich will doch ihm jetzt ganz dienen. So ein Vertrauensschritt. Und dann wird alles, was ich so toll geplant habe, über Bord geschmissen. Und wer hat vertraut? Meine Frau. Meine Frau hat gesagt, wart doch mal ab, wenn Gott das will, dann wird er das schenken. Und was passierte beim Eröffnungsgottesdienst und danach? Es kamen Menschen, die uns 5 Jahre lang mit ihren Spenden und ihrem Geld, ohne zu wissen, dass meine Frau wieder schwanger war, durchgetragen haben. Gott hat uns 5 Jahre durchgetragen, ohne geregelte Arbeit bei mir und bei meiner Frau, ohne BAföG, ohne alles. Und was hatte ich für einen Schiss? Vertrauen ist nicht so einfach. Und wer vielleicht jetzt gedacht hat, da weiß ich gar nicht, was ich draufschreiben soll auf diesen Zettel. Beim Glauben geht es im Kern um Vertrauen und es geht im Leben auch von uns Christen immer wieder ums Vertrauen. Das ist die Geschichte des Glaubens vom Anfang an, von Adam und Eva über die alten Gottesmänner. Da geht es immer wieder um das Thema Vertrauen. Denk mal an das Beispiel von Abraham. Thema Vertrauen. Und war er ein Vertrauensheld? Nein. Er hat versagt in seinem Vertrauen. Das Volk Israel, waren sie Helden im Vertrauen auf Gott? Bis hin zu Jesus und den Versuchungen ist es immer wieder eine Geschichte des Vertrauens. Vertraute Jesus Gott, als der Satan ihn versuchte? Ja. Also wenn du sagst, dass du überhaupt kein Problem mit dem Vertrauen hast, gratuliere dir, dann bist du mindestens so gut wie Jesus. Der war jetzt fies, ne? Ich möchte euch einfach sensibilisieren dafür, nicht vorschnell zu sagen, ich habe kein Problem mit Vertrauen. Ich habe Menschen erlebt, geistliche Vorbilder für mich, die als sie alt und krank wurden oder als Dinge passierten, die schrecklich waren, plötzlich in große Not gerieten mit ihrem Vertrauen. Für die Jünger war damals Karfreitag so ein Angriff auf das Vertrauen. Und mir hat das gerade bei der Lesung nochmal so deutlich geworden. Da heißt es in Vers 9 noch, sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, nachdem Jesus von den Toten auferstehen musste. Sie hatten es noch nicht verstanden, was da jetzt geschehen sollte. Und da stirbt er am Kreuz. Was für Pläne hatten sie mit ihm gehabt? Das Vertrauen erschüttert. Und dann kommt da ein Vers vorher, der Petrus. Er sah alles und kam zum Glauben. Er sah alles und kam zum Glauben. Und die anderen? Wenn es einen Angriffspunkt fürs Vertrauen gibt, dann ist das doch der Tod, oder? Wenn liebe Menschen sterben. Wenn Kinder vielleicht vor den Eltern sterben. Auch das habe ich oft erlebt. Wenn Kinder zur Welt kommen und gar nicht lange leben. Auch das habe ich erlebt mit so einem kleinen, winzigen, weißen Sarg, den wir zum Grab getragen haben. Was für ein Angriff auf das Vertrauen von Menschen, oder? Von daher ist das doch ganz normal, dass Maria weinte, bitterlich weinte angesichts der leeren Grabkammer. Entsprechend war auch ihre Anfrage an den Engel: Sie haben meinen toten Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als Jesus sie fragt, nochmal die gleiche Antwort: Welche Verzweiflung. Doch dann der Umbruch. Da heißt es, da erkannte sie ihn und da möchte sie ihn am liebsten drücken und festhalten, lese ich jetzt mal in diesen Text hinein, deshalb ja Jesu Antwort auch. Und ich dachte so, was gibt es Schöneres als Ausdruck von Vertrauen, dass man jemanden festhalten will und nicht mehr loslassen will. So muss das sein, richtiges Vertrauen, oder? Mein Herrn, mein Jesus, meinen Gott nicht mehr loslassen. Merkt euch diesen Abschnitt, er wird nachher nochmal am Ende der Predigt wichtig werden. Und dagegen der Tod. Nicht festhalten, sondern loslassen. Verlust. Der Auferstehungsglaube, der Glaube an ein Leben nach dem Tod, war bei den Juden zur Zeit Jesu sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Lehre im Alten Testament nicht ausführlich, keine eindeutige Lehre. Und so war das auch in den verschiedenen religiösen Gruppen. Und wir wissen gar nicht, was die verschiedenen Jünger da nun glaubten. Und jetzt kam Jesus und sprach schon zu Lebzeiten von dem, was geschehen würde. Er tat Wunder. Plötzlich durften Menschen leben, die schon gestorben waren. Er zeigte, der Tod ist nicht das letzte Wort. Gott will etwas anderes. Scheinbar wurde schon da etwas anderes. Und dann redete Jesus von dem, was mit ihm geschehen würde und was genau das erfüllen sollte, was im Alten Testament für ihn prophezeit worden war. Aber so ist das. Das Reden und das Zuhören ist immer noch ein anderes Ding, wie wenn dann das Erleben da ist. Wir reden und hören zu und reden vielleicht vorschnell davon, dass wir vertrauen, und dann kommt die Prüfung, dann kommt der Moment, wo das Vertrauen herausgefordert ist. Für die Jünger war sie da, für Petrus, für Maria. Aber dann das Erleben. Jesus ist wirklich auferstanden. Jedes Vertrauen, Jesu Vertrauen, sein Vertrauen, um das es an Karfreitag ging, wurde nicht enttäuscht. Am Freitag habe ich darüber gepredigt, wie das denn sein kann, dass einer so einen Weg geht, so vertrauensvoll sich dem aussetzt. Jesu Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Sein Vertrauen an Karfreitag als Vorbild für uns. Und nun Ostern, der Tod ist besiegt. Gott hat sich zu seinem Wort gestellt. Seine Treue besiegt den Tod. Darum geht es heute im Predigttext, der nicht direkt die Ostergeschichte betrachtet, sondern das, was dann das Leben der ersten Christen betraf. Denn die Jünger und die ersten Christen, sie lebten nun so ganz in dieser Auferstehungshoffnung. Und dann passierte etwas, was irgendwie passieren musste. Die ersten aus ihrer Mitte starben, teils als Märtyrer oder auch eines natürlichen Todes. Hatte Jesus nicht versprochen, dass er wiederkommen würde? Hatte er nicht in Matthäus 13, Vers 30 gesagt, diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht? Und Paulus im Brief an die Thessalonicher, diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Doch die Wiederkunft Christi verzögerte sich. Wie ist es dann mit dem Vertrauen? Die ersten, wie gesagt, starben. Genau da hinein schreibt Paulus den Text der heutigen Predigt. Und er erklärt ihnen die Osterhoffnung und warum Ostern mit Vertrauen zu tun hat. Und dass das Vertrauen siegt. Wir hören auf 1. Korinther 15, Vers 50 folgende. Eins muss ich euch aber sagen, Brüder und Schwestern, Menschen aus Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Was vergänglich ist, kann nicht unsterblich werden. Seht doch, ich weihe euch hier wirklich in ein Geheimnis ein. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht ganz plötzlich in einem Augenblick beim letzten Trompetenstoß. Die Trompete wird erschallen, da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt. Wir aber werden verwandelt. Denn was vergänglich ist, muss sich in Unvergänglichkeit kleiden. Und was sterblich ist, muss sich in Unsterblichkeit kleiden. So hüllt sich das Vergängliche in Unvergänglichkeit und das Sterbliche in Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber die Sünde erhält ihre Macht erst durch das Gesetz. Dank sei Gott, denn er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest. Seid unerschütterlich. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Was erklärt Paulus da den Korinthern? Was erklärt ihn über Ostern und warum Ostern mit unserem Vertrauen und mit dem Sieg zu tun hat? Er erklärt nichts weniger, als dass der Tod vernichtet ist, dass nicht der Tod siegt in dieser Welt. Er erklärt nichts weniger, als dass sein Stachel, die Sünde, entmachtet ist, weil Gott durch Christus alle Sünde und Schuld vergibt. Es gibt keine Anklage mehr. Es gibt keinen Ankläger mehr, der vor Gott treten kann und dich verklagen kann, wenn Christus auch für dich gestorben ist. Denn wo nichts ist, wo jemand frei ist von aller Schuld, weil Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann gibt es nichts mehr anzuklagen. Der Widersacher läuft ins Leere. Es gibt nichts mehr. Dieser Sieg Gottes durch Jesus Christus ist vollkommen, sagt Paulus hier. Vollkommen. Du brauchst nichts mehr. Kein Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich dachte vorhin so, als ich den Satz hörte von Laura, okay, könnte es sein, dass das auch das Muster ist, was Christen immer wieder in Gesetzlichkeit treibt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich will mal lieber sicherheitshalber doch ein bisschen mehr tun, als dass du musst nichts tun. Nicht, dass das nachher nicht klappt mit dem ewigen Leben und dem Himmelreich. Vollkommen. Kein Tun und Lassen von irgendetwas, keine frommen Übungen. Nur das feste Vertrauen, Glauben, mehr nicht. Mehr nicht. Das ist etwas ganz typisch FEG. Wer das alte Buch von Peter Strauch vielleicht mal gelesen hat, das ist typisch FEG. Das zeigt sich zum Beispiel auch, wie wir mit der Taufe umgehen. Der Glaube reicht. Und wenn jemand als Kind getauft wurde, respektieren wir das. Wenn nicht, rede ich mit den Personen schon darüber, dass zum Glaubensschritt auch die Taufe gehört, ja. Aber der Glaube ist das Entscheidende. Das hat etwas ganz Ursprüngliches mit dem, was wir Evangeler glauben, zu tun. Nur das feste Vertrauen reicht. Punkt. Und deshalb fordert Paulus dann in Vers 58 auf, haltet am Glauben, am Vertrauen fest. Und das unerschütterlich. Was heißt das? Nochmal. Ganz einfach. Und doch so schwer. Du musst nicht mehr als vertrauen. Vertrauen auf das, was Jesus tat. Vertrauen darauf, dass was für Jesus galt, dass er auferstanden ist, weil Gott es ihm versprochen hat, du wirst auferstehen, auch für dich gilt. Weil er durch Christus auch dir verspricht, du wirst auferstehen, selbst wenn du einmal sterben musst. Du wirst leben, selbst wenn das Leben hier geendet hat. Auch wenn du sterben musst, ist das nicht das Ende. Wo ich gerade bei der Taufe war, wir werden im September auch wieder einen Taufgottesdienst haben und die Taufe steht auch dafür, für dieses Sterben mit Christus, Römer 6. Für das Reinwaschen durch Christi Blut von aller Schuld. Für den Schritt des Vertrauens, wozu die Taufe auch gehört. Für das Zeichen. aber auch für das Herausgehobenwerden aus dem Wasser, für das Zeichen des neuen Lebens. Das gilt. Es reicht das einfache Ja zu Jesus Christus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Und nicht mehr. Kein Aber. Kein noch was. Kein Komma. Ja, Jesus. Ausrufezeichen. Da geht der Satz nicht weiter. Ja, Jesus. Okay, setzen wir mal fort. Ja, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass das Zeugnis der Schrift stimmt, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass sich in dir all das erfüllt, was Gott im Alten Testament schon den Propheten hunderte von Jahren vorhergesagt, aufs Herz gelegt hat. Ja, Jesus, ich glaube, dass mit deinem Tod am Kreuz alle Schuld beglichen ist. Ja, Jesus, ich glaube, dass ich durch dich, Jesus Christus, weiß, dass ich einen himmlischen Vater habe, Gott, der alles dafür tut, dass ich zu ihm einmal kommen kann. Nichts steht mehr zwischen mir und Gott. Nichts muss mehr zwischen dir und Gott stehen. Das ist die Botschaft. Keine Sünde, keine Schuld, nicht das ewige Misstrauen, das von Anfang an die Menschheit prägte, seit Adam und Eva der Schlange auf den Leim ging. Deshalb spricht der Apostel an anderer Stelle im Römerbrief auch von dieser Adam-Christus-Typologie. In Adam kam die Sünde, kam das Misstrauen, kam der Bruch zwischen Mensch und dem Schöpfer. Und in Christus darf das Vertrauen wieder einziehen. Darum geht es. Kein Misstrauen. Du musst nicht mehr im Unklaren darüber sein, wer dieser Gott ist und wie er über dich denkt und ob es vielleicht sein könnte, dass du in den Himmel kommst oder vielleicht doch nicht. Und du musst auch nicht wie ein Märtyrer sterben, wie man im Islam dann lehrt. Dann bist du gewiss, dass du in den Himmel kommst und die anderen bleiben in der Ungewissheit und müssen irgendwie hoffen, dass die Rechnung aufgeht, Plus und Minus. Hoffentlich bin ich in dem schwarzen Bereich über Null auf Plus irgendwie gekommen. Das gilt nicht mehr. Du bist im schwarzen Bereich. Die Rechnung deines Lebens stimmt, weil Christus für dich die Rechnung bezahlt hat. Das haben wir an Karfreitag gefeiert. Ich weiß jetzt, dass Gott mein himmlischer Vater ist und dieser himmlische Vater verspricht dir, dass du leben wirst, auch wenn du sterben musst. Nochmal, dass du bei ihm sein wirst und nicht irgendwo. Du wirst nicht einfach vergangen sein, nicht im Nirvana aufgehen. Du wirst bei dem sein, dessen Liebe so groß ist, dass wir uns alle nicht vorstellen können, wie schön es dort wird. Denn du bist bei dem, der dich unendlich liebt, so sehr, dass er es dir mit Jesus Christus an Karfreitag bewiesen hat. Ich darf vertrauen, so wie Jesus. Du darfst vertrauen, so wie Jesus. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern der guten Nachricht. Das ist der Kern des Glaubens. Das ist der Kern unseres Christseins. Und das ist keine Religion, sondern das ist Glaube. Religion ist immer irgendwas tun und lassen. Glaube ist Vertrauen. Mehr nicht und doch alles. Und so wunderbar und so großartig, dass Paulus eigentlich fast automatisch den Vers 58 anfügen musste. Oder die letzten Sätze. Denn er sagt dann, und das ist mir das erste Mal aufgefallen dieses Mal, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Da sind wir mitten wieder bei unserem Jahresthema Herzenssache, oder? Setzt euch mit eurem ganzen Herzen für den Herrn ein. Was ihr tut, ist nicht vergeblich. Da liegt Segen drauf. Manche übersetzen hier an der Stelle, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Ja, so sehr ich das glaube, dass auch an anderen Stellen der Bibel das vorkommt, dass unser Glaube, unser Tun, unser Treusein auch einen Lohn hat. Es tröstet mich immer ganz besonders, dass das für die Ältesten und die Hirten auch irgendwo mal steht, bei aller Mühe des Berufes. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht. Ich glaube, dass an dieser Stelle die Übersetzung ist nicht vergeblich richtig ist. Und zwar im Sinne, Diese Botschaft zu verbreiten ist aller Arbeit und Mühe wert. Alles, was wir hier tun in dieser Gemeinde, ist alle Arbeit und Mühe wert. Hier ist nichts, was nicht irgendwie für nichts wäre, was hinfällig wäre oder was irgendwie umsonst gewesen wäre. Nichts. Alles ist der Arbeit und Mühe wert, weil es eine Botschaft ist, die wir hier verkünden, die alles verändert, wenn sie Menschenherzen erreicht. Wir sprechen heute so oft von Nachhaltigkeit. Kennt ihr alle, ne? Das ist wirklich nachhaltig, das Evangelium. Das ist wirklich nachhaltig. Da wird aus einem Sünder ein neuer Mensch. Da wird aus einem Zweifler ein Vertrauender. Da wird Heil, was vorher kaputt war. Da wird aus Verzweiflung Freude. Und da hat selbst der Hoffnung, der mal wieder in die Falle tappt, zu zweifeln und mit dem Vertrauen seine Probleme hat. Denn Gottes Zusage ist immer noch größer als unsere. Oh, die Flamme, sie brennt. Gottes Zusage ist größer, immer noch größer als unser manchmal schwacher Glaube. Danke, dass die Kerze jetzt richtig brennt. Denn es kommt halt nicht auf deine Glaubensstärke an, sondern allein auf Jesus Christus. Wir haben jetzt nicht betrachtet den Einstieg des Predigttextes, dass Paulus da offensichtlich geprägt von der Naherwartung der damaligen Menschen sprach, von der Verwandlung eines natürlichen in einen geistlichen Leib. Wir bekunden das auch oftmals mit den Worten, die wir am Grab sprechen. Wir bezeugen das. Paulus' Gedanken damals waren noch deutlich von der Naherwartung geprägt. Ich habe das übersprungen. Warum? Weil es mir heute einzig und allein um den Sieg des Vertrauens geht. Um den Sieg des Glaubens. Du darfst Sieger sein durch Jesus Christus. Du musst nur zu ihm finden. Du musst zu ihm Ja sagen. Du musst erkennen, er lebt. Und dann wirst du auch leben. Am Anfang habe ich gesagt, erinnert euch bitte an das, was mit Maria geschah. Ich habe gesagt, merkt euch das, es war wichtig. Wahrscheinlich wisst ihr es nicht mehr genau. Ich habe es hier stehen, ich habe es leichter. Da haben wir gehört, da erkannte sie ihn und möchte ihn am liebsten drücken und festhalten, habe ich übersetzt. Was gibt es Schöneres als Ausdruck von Vertrauen, jemanden zu drücken und festzuhalten? So muss das sein, richtiges Vertrauen. Lass deinen Herrn Jesus Christus nicht mehr los. Mach es fest mit ihm. Halte fest und lass nicht mehr los, was Gott dir durch Christus schenkt. Den Sieg über die Sünde, den Sieg über den Tod, die Gewissheit, dass Gottes Liebe für dich ist, ein neues Leben. Dafür, glaube ich, gilt es sich mit aller Kraft einzusetzen. Und ich möchte mit uns beten. Danke, Vater im Himmel. Danke, Herr Jesus. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen. Nicht der Tod siegt, sondern das Leben. Nicht unsere Religiosität siegt, sondern du, Herr Jesus Christus, und die Gnade Gottes, die du uns schenkst. Und ich habe auf dem Herzen jetzt zu beten, dass du die Menschen, die heute hier im Gottesdienst sind oder im Stream sind und das gehört haben, dass sie es wagen, das festzumachen. Ja, ich vertraue Jesus Christus mein Leben an. Du kannst das heute Morgen erstmals oder wieder neu machen. Ja, ich glaube, dass er auch für mich am Kreuz gestorben ist und dass ich frei von aller Schuld und allem Misstrauen nun leben darf. Ja, ich will glauben, dass Gott mein himmlischer Vater geworden ist. Ja, ich bringe dir, Gott, all das Misstrauen und all das, wo es mir schwer fällt, dir zu vertrauen. Ich bringe es dir und vertraue darauf, dass deine Gnade größer ist als mein Versagen. Danke, Vater im Himmel. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.